Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Moscha Trost am Mikrofon herzlich willkommen.
Mir ist versperrt der Seelentor, das denn ich als ein Weise vor. Mich hilft nichts, was ich daran geklopfe.
Könnte es geklungen haben vor 800 Jahren bei einem der berühmtesten Dichter des Hochmittelalters, Walter von der Vogelweide. Genau wissen wir es natürlich nicht. Dichter, das hieß damals auch Sänger. Und der Anfang der Literatur war somit eigentlich das Lied. Jahrhunderte später hatte man sich dann auf die Arbeitsteilung geeinigt. Dichter dichteten, Komponisten komponierten. Ausnahmen wie Wagner gab es natürlich, aber Schubert zum Beispiel, Schumann, Strauss, Wolf, die großen Liedkomponisten, sie alle waren angewiesen auf die Lyrik von Goethe, Heine, Wilhelm Müller, Mörike und unzähligen anderen mehr oder auch weniger bedeutenden Dichtern. Mit dem Komplex Lied und Literatur beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Literaturmuseum Marbach. Singen heißt sie, mit Ausrufezeichen. Und darüber habe ich mit der Kuratorin und Musikwissenschaftlerin Gunilla Eschenbach gesprochen. Blicken wir noch einmal auf den Anfang. Ohne das Lied keine Literatur, egal ob klassische, antike oder Mittelalter. Ist das richtig?
Ja, das kann man sagen. Und leider ist aber das Notenmaterial verloren. Also wir wissen leider nicht, wir können nur mutmaßen, wie die heute als Gedicht überlieferten Verse der Sappho geklungen haben mögen. Das Gleiche gilt auch für den Minnesang. Also Notation ist oft auch schlichtweg, wenn sie dann überliefert war, ignoriert worden. Also das setzt sich ja noch fort. Viele Literaturwissenschaftler analysieren munter irgendwelche Liedtexte, ohne sich dafür zu interessieren, wie sie eigentlich real performt worden sind und wie die Melodie dazu lautet.
Das Lied, das war ja vor allem überliefertes Lied, gut, vor allem Volkslieder. Dann kam später das Kunstlied. Wie verhalten sich denn Kunstlied und Kunstdichtung zueinander?
Also auch hier ist von einem ganz engen Zusammenhang auszugehen. Also im Minnesang sowieso, aber auch in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lyrik ist es doch so, dass was damals Ode heißt, was wir heute als Lied bezeichnen, immer mit Melodie gedacht wurde. Übrigens zeugen auch die Liedtexte davon. Ganz viele Liedtexte, gerade auch in der Romantik, zeugen davon, dass die Dichter irgendwelche Klänge in der Natur hören und von ihnen angesungen werden, seien das die zwitschernden Vögel oder die rauschenden Bäume oder die knirrenden Äste oder das plätschernde Bächlein. Sie hatten das Lied im Ohr. Ich meine, manche, gerade dann, wenn das in Personalunion einhergeht, wie bei Liedermachern heutigen oder auch früheren, auch von Clemens von Brentano, weiß man es, dass er seine Gedichte zur Gitarrenbegleitung improvisiert erfunden hat. Also da kann man gar nicht sagen, was zuerst da war, die Melodie oder der Text. Der Text ist leider nur überliefert.
Was hat Sie denn besonders interessiert an diesem Komplex Literatur und Lied?
Also unsere Ausstellung ist ja Teil einer Reihe Literatur im Medienwechsel. Und so hat uns interessiert die Medialität des Liedes. Und zwar die mediale Wirkweise von Liedern, wenn sie real erklingen. Was sie mit uns machen, was sie mit der Situation machen, in der sie zur Aufführung kommen.
Und hat sich diese Medialität verändert über die Jahrhunderte?
Ich könnte mir denken, gut, wir können jetzt nicht uns hineinbeamen in die Vergangenheit, aber ich könnte mir denken, dass die Wirkweise von Liedern relativ stabil war über die Zeit. Sicher, die Kontexte ändern sich. Also heute hat sich in den Konzertsaal verflüchtigt und im 19. Jahrhundert wird es eben doch im heimischen bürgerlichen Haushalt aufgeführt. Also da hat sich was dran geändert, aber ich denke mal, die Wirkweise, das, was Lieder mit uns machen, das mag eine anthropologisch bedingte Konstante sein.
Nun gelten reine Liederabende bei Konzertveranstaltern mittlerweile als Kassengift, muss man leider sagen. Aber es gibt ja Talentshows, es gibt unzählige Gesangsvideos auf YouTube, auf TikTok. Wie steht es denn um das Lied derzeit?
Ich möchte überhaupt nicht in irgendeinen Krisengesang einstimmen, um diese Metapher zu verwenden. Ja, also zwar heißt es immer, man singt nicht mehr, aber wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, es wird nach wie vor viel gesungen in unserer digitalen Welt allzumal. Man kann geradezu von einer Songifizierung sprechen. Da muss man nur mal bei TikTok herumgucken zum Beispiel oder an den Playlists, die schon Kinder anlegen und trällern. Also das Lied, vielleicht nicht mehr jetzt als Kunstlied, aber doch als Form, als Song, ist doch omnipräsent.
Lieder kann man natürlich auch zeigen als Manuskript, aber natürlich muss man sie hören. Wird es denn laut in dem sonst eher leisen Archiv in der Ausstellung?
Ja. Also das stand von vornherein fest, dass wir den Leuten nicht zumuten können, den Besucherinnen da jetzt sich vor lauter Notenanschriften zu stellen und dann zufrieden zu sein oder irgendetwas zu verstehen. Also die Fähigkeit, Noten zu lesen, ist ja jetzt nicht so arg verbreitet. So haben wir uns dafür entschieden, also fast jedes Exponat kann man auch hören. Wir haben eigens für die Ausstellung junge Sängerinnen gewinnen können und KünstlerInnen, die die Lieder für uns einstudiert haben und eingesungen haben. Von Kinderlied, von der Hymne bis hin zum Kunstlied, vom alltagsbegleitenden Lied und ebenso eine Reihe zusammengestellt haben und thematisch nach Situationen gruppiert haben, die wirklich das ganze Spektrum des populären Liedes, des Songs, des Chansons, des Kunstliedes abdeckt.
Gunilla Eschenbach vom Literaturarchiv Marbach. Die Ausstellung Singen ist von morgen an bis Anfang Februar zu sehen und zu hören. Vor dem Frankfurter Schauspiel steht riesenhaft das Euro-Symbol. Und mit Geld kennt man sich ja aus in Frankfurt. Die Premiere der neuen Saison am Schauspiel aber ist vielleicht nicht unbedingt nach dem Geschmack der Banker Molières Der Geizige. Denn Geiz kann die Wirtschaft derzeit nicht gebrauchen. Den Geschmack unseres Theaterkritikers hat die Premiere allerdings auch nicht getroffen. Dazu gleich mehr in der Doppelkritik von Christian Gampert. Er hat nicht nur Den Geizigen gesehen, sondern auch eine Uraufführung von Anja Hilling über das Leben der Dichterin Mascha Kaleko. Zuerst aber Molière.
Am Anfang tanzt Harpagon, der Geizige, vor einer Wand aus Gold. Insektenbeinig, in hohen Schaftstiefeln und ganz in dunklem Leder bewegt sich der Schauspieler Peter Schröder ziemlich anzüglich vor seinem Fetisch. Ein lächerliches, altes, langhaariges, irgendwie geschlechtsloses Wesen aus der Sadomaso-Abteilung, eine Mischung aus schwarzer Spinne, Priester und Vampir. Wenn die zum Werbeslogan mutierte Volksweisheit stimmt, nach der Geiz geil ist, dann ist dieser Frankfurter Harpagon ihre tragische Verkörperung.
Mir persönlich sind Tresore suspekt. Den habe ich noch nie vertraut. Das sind regelrechte Köder für Diebe. Immer das, worauf die sich als Erste schürzt. Andererseits weiß ich nicht, ob es wirklich richtig war, die 100.000 Francs im Garten zu vertragen.
In der Bankenstadt mit dem Euro-Logo direkt vor dem Theater sind Geiz, Besitz und Gier schon lange keine Todsünde mehr. Die Regisseurin Mateja Koleżnik untersucht lieber das, was zu einer üppigen Rendite erst führt, die Heiratspolitik des frühen Bürgertums. Koleżnik ist mit düster sterilen Inszenierungen bekannt geworden, die die Menschen bis zur Bewegungslosigkeit reduzieren. Hier will sie nun unbedingt komisch sein, ohne die übermäßige Personenstilisierung aufzugeben und scheitert kläglich. Der greise Harpagon will eine junge Frau, die aber auch sein Sohn begehrt. Seine Tochter soll mit einem reichen alten Sack vermählt werden, will aber einen jungen Spund. Sehr alte Topoi also. Bei Koleżnik sind nun alle schwer divers, zumindest die Männer tragen Bustier und Kettchen und tänzeln auf hohen Schuhen. Alle in Schwarz, als seien sie dem Gruppenbildnis einer niederländischen Gilde des goldenen Zeitalters entsprungen. Ständig müssen die Frauen lasziv ihre Beine entblößen, Elise, des geizigen Tochter, stackst mit steif nach hinten gelegtem Oberkörper und weit vorgerecktem Becken durch die Szene, also ständig paarungsbereit. Der Körper ist ihr Kapital. Die extreme Überzeichnung, das Gezierte, das Grimassieren und Gekreische treiben dem Stück jeden doppelten Boden aus. Die Tragik des Geizigen, dem erotische Befriedigung versagt bleibt, löst sich bei Koleżnik auf in eine Choreografie polymorph-perverser Schreihälse, die ihre Herr-Knecht-Verhältnisse wie mechanische Puppen vorturnen. Die Figuren sind überkandidelte Bürger, die aber eigentlich aus der Grufti-Szene oder gleich aus dem Jenseits kommen und insgeheim einem schwulen Club beitreten möchten, aber dann sprechen sie wieder wie greinende Kinder und die Bedienten furzen vor sich hin. Wenn es eine Gemeinsamkeit zwischen dem geizigen und der neusachlichen Dichterin Mascha Kaleko gibt, der sich die zweite Frankfurter Premiere verschrieben hat, dann ist es ihr Außenseitertum. Für die Jüdin Kaleko, in Berlin aufgewachsen und zur Poetin gereift, wegen der Nazis nach New York und Israel emigriert, wird die Heimatlosigkeit zur Lebensform, obwohl sie sich zeitlebens in ihr Berliner Künstlermilieu zurücksehnt.
Ich fange doch gerade erst an, mich zu äußern. Schau mich an. Viel zu jung findest du mich für die Nächte allein mit dem doppelbödigen Wort. Viel zu süß für die Analyse der Seele im Zustand ökonomischer Verelendung. Und du fragst mich, ob ich nicht Lust hätte, eine Kolumne zu schreiben. Ja doch, warum denn nicht?
Anja Hilling hat eine poetische Annäherung an Mascha Kaleko geschrieben, eine Liebeserklärung an eine Frau, die sich letztlich nur in der Sprache zu Hause fühlte. Allerdings ist Hillings gefühlige Hommage weit entfernt davon, ein Theaterstück zu sein. Man hat ständig das Gefühl, einer literarischen Seance beizuwohnen. Lotte Schubert, Melanie Straub und Anna Kubin spielen sehr schön verschiedene Stadien von Kalekos Aufbruch und Resignation. Aber oft stehen sie auch nur dekorativ herum, in einem sich metaphorisch verengenden Tunnel. Und nur selten blitzt der lakonische Witz von Kalekos Großstadtlyrik auf. Während bei Kaleko immerhin mondän sich räkelnde Frauenbeine Anfang und Ende bilden, wird bei Koleżniks Geizigem nach sehr langen 2,5 Stunden mit viel Konfetti geheiratet. Vorteilhaft, versteht sich. Das Publikum feiert diesen klappernden Spuk wie eine amüsante Fernsehshow. Ist man in Frankfurt mit so wenig zufrieden?
Fragt sich Christian Gampert. Menschen, die an Agnosie leiden, wissen nicht, was sie sehen, ganz grob heruntergebrochen. Agnosie ist eine Art Erkenntnisstörung. Die Sehfähigkeit ist intakt, aber die Verarbeitung des Gesehenen funktioniert nicht. Man erkennt nicht, was man sieht, Gesichter, Objekte, Gegenstände. Wer weiß, vielleicht leiden alle Menschen an einer Art Agnosie. Wer kann schon von sich behaupten, er erkenne die Welt in all ihren Einzelheiten. Und so hat eine neue Ausstellung im Lehmbruckhaus sich genau so genannt, In Agnosie. Gezeigt werden Kunstwerke, Skulpturen von Alicia Quade. Alicia Quade, sie gilt als eine der wichtigsten Künstlerinnen weltweit, hat Ausstellungen im Metropolitan Museum in New York gehabt, in der Berlinischen Galerie, auf der Biennale in Venedig. Und ihre Skulpturen gelten als Inbegriff von Ästhetik. Harmonie in Verbindung mit existenziellen Fragen. Christiane Vielhaber hat die Show für uns gesehen. Die Frage nach dem Erkennen, das ist eine existenzielle Frage. Was haben Sie gesehen, was haben Sie erkannt in der Ausstellung Agnosie?
Mascha, ich habe nur gelernt, das Gleiche ist nicht dasselbe. Mhm. Also ich gehe in den Hof des Museums und da stehen 2 Nissan Micra. Beide weiß, beide haben fast dasselbe Nummernschild, beide haben fast dieselbe Beule und dann gucke ich rein, beide haben eine Wasserflasche drin und auf dem Rücksitz die gleichen Klamotten oder dieselben. Es müssen natürlich die gleichen sein, es können ja nicht dieselben sein. Und siehe da, die Geschichte ist die, ihr Lebensgefährte, der Künstler Gregor Hildebrand, hatte einen Nissan Micra und hat da eine Beule reingefahren und dann hat sie gedacht, das ist es. Da kam die Initialzündung. Sie hat sich dasselbe Auto als Rechtslenker machen lassen.
Gleiche Auto?
Denselben Typ. Ja, gut, nee, noch nicht mal. Es ist ja jetzt der Rechtslenker. Und dann stehen die nebeneinander und dann läuft man da rum und denkt, so what? Ja, das ist noch ganz witzig. Oder man stolpert in der Ausstellung über eine Melone, die auf dem Boden liegt. Und dann denkt man, naja, Melone, Melone. Und dann guckt man sich die genauer an und dann denkt man, so sieht diese Melone eigentlich nicht aus. Und wir kennen diese Melonen, diese grünen, die von oben nach unten ihre
Streifen, ne?
Ja, diese Streifen. Mhm. Und hier sieht das dann aus wie so ein kleiner Saturn. Oder wir gehen an einer Reihe von Steinen oder Skulpturen lang, die auf dem Boden liegen. Die Arbeit ist für mich die irritierendste. Und zwischen diesen Steinen, die sehen aus wie Findlinge, aber teilweise ist auch an diesen Findlingen gearbeitet. Da ist das Natürliche künstlich bearbeitet. Am Anfang steht ein Stein, der so polymorph geschnitten ist. Sie kennen das von Dürers Melancholia. Dieser Stein, der da so links vorne liegt. Damit fängt es an und es endet mit einer Schale. Und zwischen diesen Steinen stehen ja Glasscheiben oder Spiegel und sie raffen das nicht. Also wenn sie von dem einen Ende gucken, sehen sie zum Beispiel diesen einen Stein endlos gespiegelt. Und dann denken sie, das ist alles dieser eine Stein. Von der anderen Seite sehen sie, wenn sie den Fuß darunter halten, das ist kein Glas. Also sie sehen ihre Fußspitze nicht. Und das sind so Irritationen, mit denen sie spielt. Oder sie stehen in einem Raum und mittig ist eine Skulptur und das ist eine Tür, die ist gebogen und sie beruft sich dabei auf den Naturwissenschaftler Bernoulli, auf den Schweizer Naturwissenschaftler, der die Krümmung im Raum untersucht hat und erforscht hat, wie diese Spirale beim Schneckenhaus eigentlich aufgebaut ist, von innen nach außen oder von außen nach innen.
Also ich muss jetzt immer dran denken, an diesen berühmten Titel von Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Was findet denn bei ihr statt in ihrer Kunst? Ist das eine Entzauberung der Welt oder eine Verzauberung oder beides?
Wenn ich da jetzt antworten muss, dann kann ich schon sagen...
Das wäre schon nett, ne?
Ja. Verzauberung. Es gibt eine wunderschöne Videoarbeit. Das sind drei große Videoleinwände. Der Raum ist ganz dunkel und sie stehen da drin und es ist ganz still. Und sie gucken in den Weltraum. Der ist schwach. Sie denken, das ist das schwarze Loch. Und dann kommen Steine an. Sie denken, das sind Meteoriten. Und die drehen sich so ganz langsam. Und vor ihren Augen und sie gucken dann danach und denken, wo fliegen die jetzt hin und wo bin ich jetzt eigentlich, wenn man nicht weiß, dass Frau Quade hier einfach Kieselsteine von vor der Tür genommen hat, hochgeworfen und ihre Mitarbeiter haben das gefilmt und dann in einen schwarzen Raum gestellt, dann verliert das seine Magie. Aber wenn sie das nicht wissen und auch wenn sie rausgehen, denken sie, waren das wirklich Kieselsteine?
Ganz kurz zum Schluss, Christiane Vielhaber. Ist das jetzt zugängliche Kunst oder auch ein wenig verkopfte Kunst? Was ist das? Sie beschäftigt sich ja auch mit den ganz großen Fragen. Was sieht man da?
Das kann man als Interpret, so als verkopft. Aber im Grunde genommen ist das zugängliche Kunst. Und sie bildet so Rätsel und gibt auch manchmal Antworten. Aber das Ganze ist eigentlich eine hochgradig ästhetische Geschichte, die sie mit ihren ganzen Mitarbeitern entwirft. Und im Grunde genommen Wiederholung des Immergleichen, aber auf eine anregende Art und Weise.
Alicia Quade im Lehmbruck-Museum in Duisburg. In Agnosie heißt die Ausstellung. Christiane Vielhaber, vielen Dank. Die folgende Künstlerin kennt nur ein Material, und zwar sich selbst. Marina Abramović, bekannteste Performance-Künstlerin der Welt. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, den Spruch kennen wir. Bei ihr kommt dazu, Kunst tut auch ganz schön weh. Bis an die Schmerzgrenze. Und darüber hinaus ist Marina Abramović gegangen, hat Dinge getan, die man nur von sich selbst verlangen kann, weil man natürlich nicht als Sadist gelten möchte. Jede Performance hängt an ihrer Person und das macht es so schwer, ihre Werke in einer Retrospektive zusammenzufassen. Das hat auch die Royal Academy in London gemerkt. Sie zeigt gerade das Werk von Marina Abramović. Wie genau, das hat sich Christina Heuer für uns angesehen.
Die Künstlerin ist tatsächlich überall gegenwärtig in der Londoner Retrospektive auf ihr gut 50-jähriges Schaffen. In Foto, Film und Ton. Laute Schreie wehen durch die ehrwürdige Royal Academy, wilde Atemstöße, Schläge auf nackter Haut. Abramović, 1946 in Belgrad geboren, wurde mit verstörenden Live-Performances berühmt, in denen sie die Grenzen ihrer eigenen Leidensfähigkeit auslotete und überschritt. 1974 stand sie für Rhythm Zero 6 Stunden lang passiv in einem Studio in Neapel. Neben ihr ein Tisch mit 72 Gegenständen, vom Lippenstift über Federn und Rasierklingen bis hin zum geladenen Revolver. Das Publikum durfte damit an ihr vollziehen, was es wollte. Es endete mit dem Revolver an ihrer Schläfe. Wir haben alle Angst vor Schmerz, ich auch. Aber die Kunstgeschichte ist voller Schmerz. Fast kein Kunstwerk wird aus Glück gemacht. Alles wird aus Leiden erschaffen. Leiden ist ein Tor, um das Universum, sich selbst und den Menschen zu verstehen.
Suffering is a kind of gate in order to understand the universe, in order to understand yourself, in order to understand human being.
Abramowitsch hat in ihren Performances stundenlang nackt auf einem an die Wand geschraubten Fahrradsessel gesessen, Arme und Beine wie an einem Kreuz ausgestreckt, ohne Halt. Sie hat in einem brennenden Modell des Roten Sterns gelegen und nur knapp überlebt. Oder sich beim Wohnen in einem an die Wand montierten Apartment beobachten lassen, 12 Tage lang ohne Nahrung, nur mit Wasser. Grenzerfahrungen für die Künstlerin und ihr Publikum.
You can't pretend, you can't act, you show.
Du kannst nichts vortäuschen, du kannst nichts vorspielen, du zeigst dein wahres Selbst. Du bist verletzlich und diese Verletzlichkeit stellt eine sehr starke Verbindung zum Publikum her.
You're vulnerable and that vulnerability really make connection with the public in very strong way.
Vergangene Live-Performances in einer Retrospektive sind eine knifflige Aufgabe. Die Royal Academy löst sie auf verschiedene Art. Sie kombiniert Originalaufnahmen von Marina Abramowitsch mit Nachbauten der Settings, in denen sie auftrat. Hier tanzt die Künstlerin in einem Video zu einer jugoslawischen Weise. Auf dem Boden sind blutige Knochen aufgeschichtet, wie die, die Abramowitsch 1997 bei ihrem Biennale-Beitrag Balkan Baroque mit einer Bürste säuberte. Andere Performances lässt die Royal Academy von jungen Künstlerinnen und Künstlern neu aufführen. An einer Stelle müssen die Besucher sich durch ein nacktes Paar hindurchquetschen, das dicht beieinander steht, wie einst Marina Abramowitsch und ihr früherer Kunst- und Lebenspartner Ulay. In Nude with Skeleton liegt eine nackte Frau unter einem Skelett, das sich zu ihrem Atem hebt und senkt. Darunter läuft das Originalvideo mit Abramowitsch von vor 20 Jahren. Die Künstler, die in der Royal Academy an ihrer Stelle agieren, mussten vorher durch ein hartes Training gehen.
We took them to the countryside. 5 days no talking, no food again.
Wir haben sie aufs Land gebracht. Sie durften 5 Tage nicht sprechen und essen. Sie mussten mit verbundenen Augen schwierige körperliche und geistige Aufgaben bewältigen, um zu verstehen, was Zeit bedeutet, was Konzentration ist und was es heißt, vor einem Publikum zu sein. Wir sprechen hier über 3000 Menschen am Tag. Es ist nicht leicht, mit dieser Art von Energie umzugehen.
We are talking 3000 people per day here. It's not easy to deal with this kind of energy.
Fürs Publikum geht dieses Konzept leider nur bedingt auf. Marina Abramowitschs Kunst ist so persönlich, dass selbst in den alten Videos mit ihr eher der Funke überspringt, als in der direkten Konfrontation mit denen, die ihre Aktionen im Museum neu aufführen. Verglichen mit dem Original wirkt das alles zu clean und gesättet. Aber vielleicht performt Marina Abramowitsch doch noch selbst in ihrer Ausstellung, obwohl sie 76 Jahre alt ist und im Frühling nur knapp eine Lungenembolie überlebt hat.
I just almost died 3 months ago. Give me some time to recover.
Wer weiß? Die Show geht bis Dezember. Gib mir ein bisschen Zeit, mich zu erholen.
Now I'm not performing, but who knows? The show is till December. Give me some time to recover.
Marina Abramowitsch in der Royal Academy in London. Mieses Wetter, 2 super Blockbuster. Für die Kinos war der Sommer großartig. Aber der deutsche Film leidet immer noch unter den Pandemie-Nachwirkungen. Der Produktionsboom der letzten Jahre ist vorbei. Den Studios fehlen Aufträge. Große Hoffnungen setzt man deshalb in ihre geplante Reform der Filmförderung, berichtet Christian Berndt.
Wir stellen uns eine Zukunft vor und unsere Vorstellungen schockieren uns.
Das ist der beste Tag ever.
Das ist der beste Tag ever.
Oppenheimer und Barbie, 2 Blockbuster von ausgewiesenen Autorenfilmern, haben in Deutschland Sensationelles geschafft, nämlich die Kinozuschauerzahlen im August auf Vor-Pandemie-Zeiten gehievt. Gute Nachrichten für die deutschen Kinos, aber es gibt auch Tendenzen, die der Filmbranche Sorgen bereiten, etwa das Filmangebot. Der deutsche Film, so der Sektionsvorstand Kino in der Deutschen Produzentenallianz, Uli Aselmann, ist im Kino noch nicht so präsent wie vor der Pandemie.
Weil es natürlich jetzt sozusagen auch die Nachwirkungen der Erschwernisse, die wir während der Corona-Pandemie hatten, auch gerade in der Produktion, geschuldet ist, dass im Moment natürlich spürbar weniger deutsche Produktionen in den Kinos starten.
Zwar gab es in den letzten Jahren dank Aufträgen von Streamingdiensten einen Filmproduktionsboom wie noch nie in Deutschland. Aber für die deutsche Kinofilmproduktion waren die Drehbedingungen in Pandemiezeiten extrem schwierig. Es gab vom Staat Ausfallfonds für Corona-Vorfälle beim Dreh. Aber weil der Aufwand für eine Kinofilmproduktion ungleich höher ist als etwa bei Serien, wurden viele Drehs für Kinofilme während der Pandemie verschoben.
Ein Kinofilm mit Volumina von im Moment in Deutschland 5 Millionen Durchschnittsbudget birgt ein immenses Risiko, wenn die Produktion gegen die Wand fährt oder nicht fortgesetzt werden kann. Das war sozusagen für viele meiner Kolleginnen und Kollegen einfach ein zu großes Risiko. Und deswegen haben sie nur mit bedachter Hand Produktionen durchgeführt.
Produktionen verschobener Kinofilme werden nun nachgeholt, sagt Aselmann. Nächstes Jahr könnten dann wieder mehr deutsche Filme ins Kino kommen. Allerdings sieht es für die Filmproduktion insgesamt in Deutschland momentan schwierig aus, ob für Kino, Streaming oder Fernsehen. Der deutsche Produktionsboom der letzten Jahre ist vorbei.
Seit dem Sommer diesen Jahres gibt es große Gewitterwolken am Horizont. Zum Beispiel hat Sky große Auftragsproduktionen abgesagt und hat sich eigentlich als fiktionaler Player verabschiedet. Und auch die Streamingdienste aus Amerika sind zurückhaltender geworden mit der Beauftragung deutscher Produktion. Und die deutschen Fernsehsender sind sehr verhalten bei der Koproduktion und der Unterstützung von Kinofilmen.
Vom Fachkräftemangel in der Filmproduktion, wie er letztes Jahr noch beklagt wurde, ist keine Rede mehr. Den deutschen Filmstudios fehlen Aufträge. Babelsberg etwa steht seit Monaten leer und muss das ausbefürchten. Große Hoffnungen setzt die Branche auf die von Kulturstaatsministerin Claudia Roth für Ende dieses Jahres angekündigte Reform der Filmförderung. Eckpunkte hat sie kürzlich bereits vorgestellt. Geplant ist zum Beispiel eine Investitionspflicht für Streamer in die heimische Filmproduktion. Dann soll es eine ungedeckelte, automatisierte Förderung geben und Steueranreizmodelle, die den deutschen Produktionsstandort auch international attraktiver machen sollen. Der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer, sieht in den Reformideen gute Ansätze.
Aus Sicht der Kinos sind die drei Schlüsselansätze erstmal dabei. Eine Modernisierungsförderung, es ist eine Programmkinoklassifizierung nach französischem Vorbild geplant und dann, dass weitere Sperrfristen enthalten sind.
Das französische Klassifizierungsmodell fördert Kinos, die kulturell anspruchsvolles Programm bieten. Aber Teile der Reformvorschläge bereiten den Kinos auch Sorge, etwa,
dass bei der Filmförderungsnovelle zu stark auf das Produzieren an sich geschielt wird. Bislang war die Vergabe der öffentlichen Mittel im Wesentlichen an die Kinoabspielverpflichtung gekoppelt. Das soll entfallen.
Und das muss, meint Breuer, bei der Förderreform auch um eine Qualitätssteigerung im deutschen Film gehen.
Vielleicht sind da auch Fördermechanismen manchmal so, dass sie zu stark auf das Produzieren und zu wenig auf Qualität fokussiert sind.
Und eine weitere Sorge treibt die Branche um, die Krise der Berlinale. Das Festival ist für die internationale Strahlkraft des deutschen Films enorm wichtig. Die Herausforderungen für das deutsche Kino sind riesig und haben nach dem Ende der Pandemie erst so richtig begonnen.
Berichtet Christian Berndt. Gestern wurde zum 5. Mal der Deutsche Verlagspreis vergeben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, insgesamt 64 unabhängige Verlage wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. Drei davon mit dem Spitzenpreis von 60.000 Euro. So der Berliner Kinderbuchverlag Zuckersüß, der Heidelberger Verlag Das Wunderhorn mit seinem Schwerpunkt auf deutscher und internationaler Poesie. Und der Verlag Rotopol aus Kassel, in dem Comics und Kunstdrucke erscheinen. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Die Loriot'sche Weisheit teilt offenbar auch Brandenburg an der Havel. So bekommt die Geburtsstadt des Karikaturisten am Dienstag einen neuen Waldmops Nummer 20. Das Vorgängermodell ist vor gut einem Jahr gestohlen worden. Dabei handelt es sich um einen Bronzehund mit einem kleinen Hirschgeweih auf dem Kopf, nach der Idee von Loriot's Sketch über den wilden Waldmops.
Ende des 16. Jahrhunderts galten die mächtigen Mopsschaufeln noch als beliebte Jagdtrophäe. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat man sie jedoch rücksichtslos zurückgezüchtet, da sich 14 Änder im Schoße älterer Damen als hinderlich erwiesen hatten.
Mit dem Neuguss der Hundeskulptur ist das Rudel aus 27 Bronzemöpsen in der Havelstadt wieder komplett. Und damit steht auch den geplanten Mopsführungen anlässlich der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten nichts mehr im Weg. Loriot wäre am 12. November 100 Jahre alt geworden. Unter den Finalisten für die renommierteste britische Literaturauszeichnung, dem Booker Prize, ist in diesem Jahr nur eine Britin, betont die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Jetna Maru, eine in Kenia geborene Autorin indischer Abstammung mit ihrem Debütroman über den Umgang mit Trauer in einer indisch-britischen Familie. Die übrigen 5 Autorinnen und Autoren kommen aus den USA, Kanada und Irland. Ende November wird der mit 50.000 Pfund dotierte Preis vergeben. Der Historiker Geir Lündestad ist tot. 25 Jahre lang war Lündestad Direktor des norwegischen Nobelinstituts in Oslo und Sekretär des norwegischen Friedensnobelkomitees. Er trug wesentlich zum Prestige des Preises bei. In seine Amtszeit fielen aber auch umstrittene Auszeichnungen, so etwa die von Barack Obama. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Das waren die Kulturmeldungen.
Vielen Dank, Nicole Strecker. Vom Parteitag der CSU berichten gleich die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute. Einen schönen Abend wünscht Mascha Drost.